Ja, Tag auch. Es ist ja unglaublich, was ich an meinem letzten richtigen Urlaubstag alles so lesen muss. Ne? Erst dieser anscheinend wirklich verkorkste Kick gegen Carl Zeiss Jena, ja, mit dem definitiv ja verkorksten Ergebnis. Ja, und als ob das nicht genug wäre, ja, muss ich jetzt etwas von Knebelgate lesen oder von Rucksackgate oder sollte man es vielleicht HSV-Gate nennen. Auf jeden Fall die peinliche Geschichte mit dem Rucksack, der im Jenisch-Park gefunden worden ist, angeblich mit Listen, mit Gehaltslisten von Spielern und Trainern und so weiter. Die Peter Knebel wohl schon vor einigen Tagen entwendet worden sind, oder hat er sie verloren, oder hat er sie absichtlich in den Jenischpark gelegt, oder im Vorfeld zur Bildzeitung oder zum Abendblatt getragen, oder zur Mopo wegen irgendeines Deals? Wir wissen es nicht. Es ist an Peinlichkeit kaum mehr zu überbieten, was da beim HSV gerade passiert. Und der HSV kommt einfach nicht aus den Schlagzeilen. Das war schon so vor der Ausgliederung und das ist jetzt eigentlich auch kaum besser geworden. Genauer gesagt, eigentlich ist es doch besser geworden, nämlich in der Saisonvorbereitung. Die war für unsere Verhältnisse relativ ruhig und eigentlich auch relativ harmonisch. Und ja, ich habe es ja gestern schon im Podcast gesagt, ich hätte niemals erwartet, dass wir so einen Rückschlag hinlegen. Dass wir vielleicht vom Ergebnis einen Rückschlag hinlegen in Jena, das ja, aber wie wir da anscheinend verloren haben und wie gesagt, die ganze Peinlichkeit jetzt. Also es ist wieder, wir sind wieder da angekommen, wo wir eigentlich nie hin wollten. Das Chaos ist zurück beim HSV. Es war nie so richtig weg, zugegeben, aber jetzt ist es wohl auch zurück. Ja, und die Fans sind natürlich völlig enttäuscht. Ja, ich kann das verstehen. Es gab einen extrem gut geschriebenen, leidenschaftlichen und auch vom Tonfall her sehr wertvollen Blogbeitrag, den ich heute gefunden habe auf dem Blog www.raute22c.de. Dieser Beitrag, hat die Überschrift, Lieber HSV. Und ja, spiegelt, glaube ich, so die Gedanken von vielen Fans wieder. Auch meine Gedanken spiegelt er wieder. Die Enttäuschung, die man so hat und immer wieder diese Hoffnung. Und ich habe heute bei Twitter mit ein oder anderen auch diskutieren müssen. Ja, irgendjemand hat mir dann auch geschrieben, er lässt sich von den Medien jetzt hier das nicht schlecht machen beim HSV und er ist trotzdem optimistisch. Er oder sie, ja, weiß man bei Twitter ja nie, ist dennoch optimistisch. Und das finde ich auf der einen Seite ja auch gut, wenn man sich nicht den Mut nehmen lässt und wenn man auch weiterhin optimistisch bleibt, das ist ja auch toll. Aber man muss aufpassen, dass das nicht zumindest tendenziös nachher naiv daherkommt, weil auch wenn die Medien in Hamburg, und das ist ja ein Thema hier seit Jahren bei meinem Podcast, auch wenn die Medien in Hamburg natürlich für Unruhe sorgen und alles andere als dem HSV wohlgesonnen sind, so muss man aber dennoch sagen, tut der HSV ja auch alles dafür, dass die immer wieder was zu schreiben haben und dass nie Ruhe einkehrt. Ja, das kann man ja nicht immer nur den bösen Medien hinschieben. Die haben auch ihren Anteil, aber sie sind ja nicht bei weitem nicht allein schuld, sondern für den schlechten Fußball auf dem Platz ist die Mannschaft und der jeweilige Trainer mit seinem Trainerteam verantwortlich. Und für die Unruhe im Team, na, ihr wisst es ja selbst. Also, es tut einfach weh. Es sind auch so viele Amateurhaftigkeiten, die einen sprachlos machen. Ne? Nicht nur, dass dieser Rucksack jetzt von Herrn Knebel entwendet worden ist oder verloren gegangen ist oder wie auch immer, ja, sondern dass da alleine eine Gehaltsliste drauf ist. Ja, Freunde, wir haben das Jahr 2015 wie eine Gehaltsliste ausgedruckt. Seit wann hat man denn eine Gehaltsliste mit allen Gehältern ausgedruckt? So, das ist mir noch gar nicht vorgekommen. Wenn, dann ist das vielleicht eine Datei, die man versendet oder die auf dem Stick ist, die verloren geht. Aber so, wer druckt denn eine Gehaltsliste aus und trägt die dann nicht irgendwie in einer Aktentasche, irgendwie von einem Büro ins andere, sondern hat die dann in einem Rucksack? Also, das ist ja so, also wenn man sich darüber, wenn man darüber nachdenkt, da wird man ja verrückt. Ja, also bitte. Das ist echt amateurhaft, lieber HSV. Es ist total amateurhaft. Und es tut mir dann auch leid, ja, weil ich habe wirklich gedacht, wir sind auf einem ganz guten Weg, aber die Saison ist noch nicht mal richtig losgegangen und schon malen alle wieder schwarz. Gut, wir wissen alle, wie es ist, ja. spielt der HSV unentschieden gegen Bayern München und gewinnt er gegen Stuttgart, dann ist diese Woche ganz schnell vergessen. Nur, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert? Ja, die sehe ich im Promillebereich aktuell. Was mir besonders leid tut bei den ganzen Reaktionen jetzt nach diesem Jena-Spiel, ist, dass auch schon wieder in erheblichem Maße der Trainer angeschossen wird. Und er hat natürlich auch sein Päckchen zu tragen, das ist ja ganz klar. Aber bitte, lieber HSV, liebe HSV-Fans, wenn irgendein Verein auf diesem Planeten bewiesen hat, dass mit einem Trainerwechsel es nicht unbedingt besser wird, dann ist es unser Verein. Ja? Und wir haben in Bruno Labbadia einen, der diese Stadt liebt, definitiv, der ganz viel empfindet für diesen Verein, der auch das Feuer wiedergebracht hat in die Mannschaft, der auch bewiesen hat in seinen Trainerstationen beim HSV und beim VfB Stuttgart, dass er eigentlich eher leistungsorientierter aufstellt. Also ich denke, wir haben genau den richtigen Mann. Und ich möchte, auch wenn ich ihn jetzt gleich und auch vielleicht in den zukünftigen Folgen immer mal wieder kritisieren werde, ich möchte, dass eins ganz klargestellt ist, ich möchte mit diesem Trainer durch die Saison gehen, weil ich glaube, dieser Mann ist eigentlich Gold wert für uns. Aber was ich auch nicht verstehe, ich bin da genauso ratlos. Ich habe es ja gerade eben gesagt, eigentlich hat er sich bei mir so im Gedächtnis eingenistet, dass er nach Leistung eigentlich aufstellt. Und das hat er eigentlich, jetzt kommt, ich merke gerade tausendmal das Wort eigentlich, ne? Aber das hat er ja auch bewiesen, als er zum HSV kam, als er dann Leute wie Ilicevic und Rajkovic und so einfach rehabilitiert hat und die das auch mit Leistungen ihm dann wiedergegeben haben und so. Also eigentlich ist der Mann doch da genau richtig. Warum er dann aber bei einem Endspiel, das er ja selber so ausgerufen hat, dass er dann bei einem Endspiel immer wieder auf diese alten Hasen setzt und nicht endlich mal den jungen Spielern das Vertrauen schenkt. Weil ein Sakai muss ja anscheinend auch schlecht gespielt haben. Aber über den wurde jetzt wenig geschrieben, zumindest bei den Fans, die ich so verfolge, bei Twitter und Co. Ja, es wurde natürlich viel mehr über Lasogga geschrieben und über Olic und so weiter, ja. Oder Kleber oder so. Also, wo ich dann so denke, junge Spieler oder neue Spieler beim HSV, die haben doch eigentlich auch Kredit und lass sie doch spielen, die Demir Bayis dieser Welt oder die Guaidas und so. Ich verstehe auch nicht, warum Leute wie zum Beispiel Guaida dann wieder für die U23 abgegeben werden mit der Begründung, sie haben noch Trainingsrückstand und dann spielten Diaz als Beispiel. Ja, wenn irgendjemand Trainingsrückstand hat, dann ist das Diaz. Und diese Kultfigur, die ich irgendwie bei den Fans auch nicht so als mega kultig empfinde, aber egal, diese Kultfigur Diaz, die tut sich natürlich auch keinen Gefallen, wenn er dann da so reingeschmissen wird. Ne? Also, ich verstehe das einfach nicht. Ich möchte beim HSV, ich sag jetzt mal, von 11 Feldspielern, die in der Startelf stehen, möchte ich gerne 6, meinetwegen, erfahrene Spieler und 5 wirklich junge Spieler, denen man dann auch mal ein paar Fehler zugesteht. Ja, also das muss ich sagen, verstehe ich bei Bruno Labbadia aktuell nicht, weil jetzt kommt nochmal das Wort eigentlich, aber eigentlich ist er ja genau dafür bekannt, dass er, wenn jemand Leistung bringt, das auch honoriert, aber aktuell scheint er da doch sehr, sage ich mal, nur auf Erfahrung zu setzen und das hat uns in den letzten Jahren, siehe jetzt Van der Vaart und wie sie alle hießen, ja, wo wir immer gesagt haben, aber die haben so viel Erfahrung, das sind Führungsspieler, wohin hat es uns denn gebracht? In 2x Relegation. Also da macht sich natürlich leider Bruno Labbadia angreifbar und auch mit der Aussage, die er heute getätigt hat beim Interview, da hat er, ich sag jetzt mal, mehr oder weniger sinngemäß gesagt, dass der HSV zwar eine tolle traditionelle Hülle ist, aber wir deswegen dennoch keine Top-Mannschaft sind, sondern uns das erst erarbeiten müssen. Was er damit meinte, verstehe ich. Ja, wir dürfen nicht immer auf Traditionen bauen, sondern müssen halt auch aktuell gucken, wo wir stehen. Und da sind wir ein Team, das 2x Relegation gespielt hat. Und da dürfen wir uns nicht mit den Teams aus den 80ern zum Beispiel vergleichen. Da hat er ja theoretisch auch recht. Aber er will sich natürlich damit auch wieder Zeit und Geduld erkaufen. Und mit der Geduld ist er natürlich langsam am Ende. Denn die Kritik ist ja nicht, dass wir ausgeschieden sind gegen Jena. Zumindest nicht bei den meisten Fans, die ich verfolge. Sondern die Kritik, die aufkommt, ist, dass wir keine Struktur haben, keine Idee mit dem Ball umzugehen und dass wir weiterhin stümperhaft und schlecht und vor allem langsam und ausrechenbar spielen. Und das, lieber Bruno Labbadia, nach einer vollen Saisonvorbereitung, wo viele Spieler auch schon rechtzeitig da waren oder rechtzeitiger da waren. Diese Kritik, der muss man sich stellen und da darf man nicht unbedingt mit Geduld kommen. Keiner von uns erwartet, dass wir jetzt spielen wie Bayern München, ja, aber siehe, auch das Beispiel habe ich ja schon öfter in meinen Podcast gebracht, siehe Borussia Mönchengladbach, die auch durch die Relegation gegangen sind und wo sich dann Trainer und Sportchef, in diesem Fall ja Eberl und Favre, wo sie ganz klar einen Plan aufgestellt haben, welchen Fußball sie ab sofort spielen wollen und den haben sie verfolgt, gnadenlos, haben auch viele junge Spieler gesetzt und sind dann in der Saison darauf auf einen Mittelfeldplatz gekommen, in der Saison darauf dann auf einen europäischen Platz. Ja, und jetzt spielen sie nach 4 Jahren oder so auf einmal Champions League. Und das, glaube ich, erwarten auch die HSV-Fans und das erwarten sie auch zu Recht, meiner Meinung nach, wenn man diese Hülle HSV hat. Keiner erwartet, dass diese Saison eine Supersaison wird, aber ich darf zumindest erwarten, dass man spielerisch sich besser präsentiert als in den letzten Jahren und dass man Stück für Stück etwas besser wird. Und noch einen Gedanken muss ich leider loswerden zu diesem Argument von Bruno Labbadia mit der Hülle. Ne, das ist zwar hier eine schöne Hülle, aber wir sind noch nicht so weit. Eins dürfen wir bitte auch nicht vergessen. Wir haben in der letzten Sommertransferperiode und in dieser Sommertransferperiode, also ich sag mal in den letzten 13 Monaten, hat der HSV über 50 Millionen für neue Spieler ausgegeben. Alleine in diesem Sommer, glaube ich, sind wir mit 17,5 Millionen dabei, was, wenn ich richtig das in Erinnerung habe, die fünftgrößte Ausgabe der Bundesliga ist. Also man kann jetzt bitte nicht sagen, dass wir ja ständig hier mit dem alten Personal spielen müssen und die irgendwann mal lernen müssen, besser Fußball zu spielen, sondern wir haben hier viel gemacht, es sind viele neue Spieler dabei, das braucht Zeit, um eingespielt zu sein, aber, und ihr wisst es alle, wenn ihr meine letzten beiden Podcasts gehört habt, ich habe das Spiel gegen Jena ja nicht sehen können, aber alles, was ich verfolgen konnte und alles, was ich nachgelesen habe, scheint der HSV ja auch spielerisch hinter einem Viertligisten hängen geblieben zu sein. Und das geht nicht. Ja, du kannst vielleicht 5-mal den Pfosten treffen und der Viertligist schießt einmal auf unser Tor und dann wird das Ball auch noch abgefälscht und geht rein und irgendwie verlieren wir doof 1-0. Das wäre auch ärgerlich und wäre auch peinlich, aber das könnte man noch akzeptieren. Aber wenn der HSV in allen Belangen die schlechtere Mannschaft war, dann muss man leider auch sagen, das hat nichts mehr mit einer Hülle zu tun, sondern das hat mit 50 Millionen Spielerausgaben in 2 Transferperioden zu tun, 2 Sommertransferperioden zu tun und einer ganzen Saisonvorbereitung, die ja anscheinend gar nicht so schlecht lief. Ja, also nicht nur, weil die Ergebnisse ganz gut waren, sondern man hatte auch das Gefühl, dass diese Mannschaft ein bisschen mehr Sicherheit bekommt und dass sie ein bisschen eingespielter sind. Aber das scheint alles vermisst worden zu sein. Und das ist natürlich gar nicht gut. Und das ist der Grund, warum viele von uns schon wieder, bevor die Saison wirklich richtig losgeht, schon wieder sehr angenervt sind. Weil was hat man dem HSV-Fan angetan die letzten Jahre? Und letzter Gedankengang dazu, ja. Nicht nur, dass wir schlechten Fußball ertragen müssen, sondern wir mussten auch jahrelang ein Kompetenzgerangel im Aufsichtsrat ertragen. Dann wurden wir vor die Wahl gestellt, soll alles so bleiben, wie es ist, oder wollen wir professionellere Strukturen, professionellere Menschen und dadurch zwangsbedingt eine Ausgliederung. Den haben dann auch viele von uns zugestimmt. Dann wurde es aber nicht professioneller. Ja, letzter Höhepunkt halt mit einer ausgedruckten Liste in einem Rucksack im Jenischpark. Ja, da wird man doch verrückt. Und womit dankt es dieser neue Vorstand, der nach dem Karlsruhe-Spiel, nach dem Relegationsrückspiel gesagt hat, ohne unsere Fans hätten wir das niemals geschafft. Die Fans waren der Grund, warum wir uns so über das Limit pushen konnten. Ey, Eine Woche später hat dieser Vorstand aber verkündet, dass die Treuesten der Treuen, nämlich die Dauerkartenbesitzer, mal deutlich mehr Geld zahlen dürfen, wenn sie ihren HSV weiter live im Stadion sehen wollen. Also wie dankt man es uns? Mit einer Preiserhöhung. Ja, und als ob das alles nicht noch genug wäre, nach so einer Saisonvorbereitung stehen wir da wie die Deppen, verlieren gegen den vierten Platz. Unser Knebel Peter ist momentan, da fehlen einem die Worte. Das ist einfach, das muss man so deutlich sagen. Das ist peinlich und das ist unprofessionell. Ja, und dadurch kriegen wir natürlich, wir Fans, natürlich auch ganz viel Häme in den sozialen Medien ab. Also die Frage ist, wo soll man jetzt noch das Positive herausziehen? Die Antwort habe ich mir selbst gegeben vor ein paar Minuten, als ich gesagt habe, klar, sollte jetzt irgendwie das Wunder passieren und wir sollten in München überraschend gut irgendwie uns aus der Affäre ziehen, vielleicht sogar einen Punkt mitnehmen und dann gegen Stuttgart gewinnen oder so. Klar, dann sagt man, ja gut, wir hatten noch Anfangsschwierigkeiten, aber jetzt sind wir langsam, jetzt fängt das Pferd langsam an zu laufen. Logisch, das ist ja auch das Faszinierende am Fußball, das ist ja auch das Faszinierende am Sport. Und deswegen sind wir nicht nur HSV-Fans, sondern auch Fußballfans. Aber Freunde, wir müssen auch realistisch bleiben. Und die Wahrscheinlichkeit, es ist nicht unwahrscheinlich, dass es so passiert, aber die Wahrscheinlichkeit ist so gering, ja, und die Wahrscheinlichkeit ist deutlich höher, dass Bayern München mit einer Halbleistung uns aus ihrem Stadion prügeln wird. Und wenn wir Glück haben, schonen sie sich noch ein bisschen. Gut, aber das ist jetzt ein Blick voraus. Ich werde natürlich eine Podcast-Folge noch aufnehmen vor dem Bayern-München-Spiel. Jetzt möchte ich diese Podcast-Folge erstmal beenden. Vielen Dank für euer Ohr. Und egal, was kommt, ja, nur der HSV. Ja, das ist selbstverständlich. Tschüss aus Fort Myers Beach.